Der Dominik Heckner Podcast. Für alle Unternehmer aus dem Bereich Elektro- und Haustechnik, die ihr Unternehmen richtig stark aufstellen wollen. Mehr Freizeit, mehr Gewinn und weniger Stress. Genau darum geht es. Echte Unternehmergeschichten und Strategien, die funktionieren. Präsentiert von Dominik Heckner, Coach, Autor und Investor.
Die aktuelle Marktlage im Projektgeschäft verändert sich momentan rapide. Wir sehen zum Beispiel an den Zahlen vom ZVEH, dass der Auftragsvorlauf deutlich zurückgegangen ist. Manche Unternehmer, die vorher vielleicht 12 Monate Auftragsvorlauf hatten, haben jetzt nur noch 6 oder weniger Monate. Dadurch kommt es zu massiven Verschiebungen in fast allen Bereichen im Baugeschäft. Heute fokussieren wir uns auf das Thema Elektro. Dazu haben wir Jonas Hergott eingeladen. Wenn du aus diesem Video für dich Mehrwert mitnimmst, lass uns ein Like da. Folge uns auf diesem Kanal. Jonas, du bist erfahrener Berater aus dem Heckner-Team. Du bist tagtäglich mit den Unternehmern am Start und hast einen Praxisfall mitgebracht, wo es bei einem bestimmten Unternehmer sich ganz massiv verschoben hat.
Das ist richtig, ja. Also wie du es gerade eingangs richtig gesagt hast, mit den Verschiebungen kommen natürlich alle Auftraggeber dazu, dass sie nicht mehr pünktlich anfangen können. Immer wieder, speziell auch bei dem Fall, wo ich gleich was dazu erzählen werde, ist es natürlich so, dass der Unternehmer erstmal sagt, das ist Stammkunde, das ist meine, in Anführungsstrichen, Heimatgemeinde, da will ich jetzt nicht sofort mit Kosten um die Ecke kommen, etc. Aber das wird in nächster Zeit auch nicht besser, weil mit diesen Schwankungen im Projektgeschäft, das geht ja nicht nur im Elektrohandwerk und so, das geht ja den Kollegen auf der Baustelle genauso, den Heizungs-Sanitäler, den Trockenbauer, den Maurern und wie sie alle dort auf der Baustelle vertreten sind. Und dann haben wir plötzlich zu viel zu tun, weil was machen wir natürlich, wenn die Marktlage schlechter wird, dann versuchen wir uns mit Aufträgen einzudecken und schreiben ganz, ganz viele Angebote. Und ich glaube, wir wissen alle, was dann passieren kann, wenn wir so viele Angebote schreiben. Dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir plötzlich aus Versehen auch zu viele Aufträge bekommen. Da können wir die nicht rechtzeitig anfangen. Ja, und genauso ist es eben dem Kunden auch gegangen. Und ich habe mich mit ihm auf einer Netzwerktagung ausgetauscht und dann hat er gesagt, ja, was mache ich denn da jetzt? Das Projekt hätte im November anfangen sollen, Mitte, Ende November. Und hätte jetzt zum Anfang Juni, ich glaube 1.6. sogar, wäre Fertigstellungstermin gewesen.
Wow.
Er hat noch nicht angefangen. Wir haben jetzt Mitte, Ende Mai für euch, je nachdem, wann ihr es anschaut. Das heißt, er soll jetzt nächste Woche, glaube ich, eine Woche vor tatsächlichem eigentlichen Ausführungsende überhaupt erst anfangen. Mhm. Und logischerweise gefühlt zeitgleich fertig werden. Also man hat noch keinen festen Termin gesetzt, wann es weitergeht.
Ja, ganz ehrlich, aber dann fühle ich mich doch als Handwerker jetzt ziemlich verarscht, oder nicht?
Völlig richtig. Und jetzt war auch hier wieder der Fall. Was mache ich? Meine Heimatgemeinde, soll ich die jetzt? Und da kriege ich auch mal einen Auftrag auf dem kurzen Dienstweg, wenn die dringend mal jemand brauchen und so weiter. Soll ich da jetzt was sagen? Und ich sage, naja, es ist ja nur fair. Weil die wollen ja trotzdem von dir den günstigsten Preis. Wir alle wissen es ja, Ausschreibungsrecht, der wirtschaftlichste, was restriktive meistens der günstigste ist, gewinnt. Das heißt, du konntest das ja nicht mit einpreisen. Du hattest keine Chance, dieses Risiko, selbst wenn du es gewusst hättest, dass es später losgeht, du hättest es nicht mit einpreisen können, weil dann hättest du den Auftrag nicht bekommen. Ja, stimmt. War dann die Aussage. Hast du recht.
Ich meine, wie viele Leute sollen auf diesem Projekt arbeiten? Ja,
4 Leute gleichzeitig.
4 Leute.
Ein halbes Jahr, genau.
Ja gut, aber die hat er jetzt schon längst woanders eingesetzt.
Richtig, genau. Die 4 Leute sind dann auch, das ist eine 20-Mann-Firma, das heißt, das sind auch 20% von seinem Team, wären dort eingeplant gewesen. Das heißt, da kommt schon ganz schön was zusammen, wenn die plötzlich nicht arbeiten können. Und das Material war ja geplant, die Baustelle war geplant. Und klar kann man immer sich ein bisschen aushelfen, aber definitiv ja nicht so wirtschaftlich. Mhm. Weil das wird ja zufällig nicht am gleichen Tag jemand anders angerufen haben und gesagt haben, kannst du nicht bei mir arbeiten? Und ich gebe dir mindestens das Gleiche, wenn nicht sogar noch mehr. Aus den Zeiten sind wir raus. Da haben wir vielleicht 2023 über 2022 war das so. Ja, da habe ich die Türe aufgemacht und dann standen schon die Schlange da an Kunden. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Was haben wir gesagt? Okay, er soll der Gemeinde erstmal sagen, wir müssen mal über Preise sprechen. Mal auf jeden Fall über neue Preise für die Stunden und über neue Preise fürs Material. Mal unabhängig von dem Verlust, den wir durch die Wartezeit hatten, das steht uns ja immer zu. Wir konnten das ja nicht wissen, in welchem Zeitraum wir bauen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall sagen, okay, wir können ja allein 4% für den Lohn dazu holen, wenn wir in dem Fall hier eine Tariferhöhung entsprechend hatten. Das ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders. Die haben alle unterschiedliche Tariferhöhungen. Das ist aber relativ leicht rauszukriegen. Wie schon gesagt, das ist schon mal der erste Schritt und das macht schon mal eine gewaltige Gewinnsteigerung aus oder es sorgt dafür, dass wir zumindest hier dieses Geld nicht verlieren, weil wir müssen den Leuten ja wirklich mehr zahlen. Damit hängen ja die ganzen Lohnnebenkosten auch zusammen. Das Material ist auch in fast keinem Bereich günstiger geworden.
Nee.
Wir haben es mit dem Kupfer mitbekommen. Wir hatten letztes Jahr im November war die Kupfernotierung, ich glaube, ungefähr bei 800. Zwischenzeitlich war sie dieses Jahr schon bei über 1300. Das heißt, allein das sind ja extreme Unterschiede, wo ich jetzt natürlich mir das Geld holen muss. Weil ich sage es mal, ein vorausschauender Unternehmer hätte im November den Auftrag bekommen, hätte sich dann vielleicht bei einem Großhändler, bei einem Kabelhersteller ein Kupferkontingent gesichert für diese 800. Um das so gut wie möglich zu kalkulieren, wäre das aber natürlich jetzt im Juni irgendwann ausgelaufen. Brauche ich es ja nicht mehr. Entweder muss er sich jetzt für viel Geld das Kabel ins Lager legen, da liegt es aber auch nicht so gut. Oder er sagt natürlich, ich lasse es verfallen, eventuell muss er sogar noch Strafgebühren bezahlen. Selbst wenn er das hinbekommt, dass er das nicht zahlen muss, diese Strafe, hat er jetzt eben aktuell ungefähr zwischen 1.100 und 1.200 zahlt er für dieses Kupfer pro 100 Kilo. Und in so einem Projekt, da kommen gut und gerne mal ein, zwei Tonnen Kupfer rein. Das heißt, da haben wir auch schon wieder einen großen Unterschied, was das ausmacht. Nur am Material, plus dann die Erhöhungen von den Schalterherstellern, die Erhöhungen von den Beleuchtungsherstellern, da haben wir überall nochmal Erhöhungen, die wir alle umsetzen dürfen.
Also das Dümmste, was er tun könnte, wäre nicht mit der Kommune zu reden und genau. Zu sagen, ja, ich kleiner Elektriker, ich komme dagegen nicht an und ich will jetzt nicht der Buhmann sein beim nächsten Schützenfest und dann kriege ich den nächsten Auftrag nicht mehr. Ich mache das jetzt einfach. Aber weißt du, das ist genau das Thema, dass sich die Elektriker oft, viel zu oft, unter Wert verkaufen, dass sie sich unnötig klein machen ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe davon die Schnauze voll. Warum dürfen Elektriker nicht so kalkulieren, dass sie gute Gewinne machen? Weil wenn ich mir anschaue, hey, wenn bei mir die Heizung kaputt geht, was kostet das? Nur, dass der eine halbe Stunde da ist. Und was verlangt der Elektriker? Ich habe vor kurzem beide Rechnungen in der Hand gehabt. Okay, ist ein bisschen was anderes. Es ist jetzt Kundendienst, aber der Punkt ist trotzdem der gleiche. Ich zahle für eine Reparatur von der Heizung. Das ist übrigens schon wieder kaputt gegangen. 150 Euro pro Stunde, wenn es passiert, wenn es ein Notdienst ist, noch mehr wahrscheinlich. Und der Elektriker hat mir was installiert. Der war noch, also das kann ich ja nicht sagen, wie wenig. Ich glaube, es waren 50 Euro. Keine Anfahrt ist drauf gestanden. Aber das tut schon weh.
Richtig. Und auch im Projektgeschäft dürfen wir Geld verdienen. Das gehört dazu. Nur so können wir nachhaltig unsere Kunden bedienen. Wir müssen uns ja weiterentwickeln und Weiterentwicklung kostet auch Geld und Energie. Und deswegen müssen wir hier Geld verdienen, weil niemand kann das mit einkalkulieren. Das ist ja auch hier nicht gewünscht. Wir müssen auch immer Stammkunden unterscheiden von Stammkunden. Es gibt den einen Stammkunden, der nutzt mich halt seit 10 Jahren aus.
Ja.
Und ist deswegen mein Stammkunde. Und es gibt den anderen Stammkunden, okay, der wirklich sagt, egal was ich ihm in die Rechnung schreibe, der bezahlt das, der glaubt mir das, der behandelt mich fair. Natürlich fordert der von mir, aber der gibt auch im Sinne von, wenn ich mal nicht kann, dann schreibt er mir auch nicht sofort eine Verzugsanzeige etc. Jetzt kennen wir alle öffentliche Auftraggeber. Die sind eher selten so, dass sie viel geben wollen, aber gern viel dafür hätten. Ich glaube, wir müssen nicht lange darüber diskutieren. Wer das im Endeffekt, sagen wir es ganz ehrlich, billigste Angebot haben will, der kann nicht erwarten, dass das vorher alles mit eingepreist ist.
Ja.
Wenn er das nicht möchte, dann gibt es in der VOBA Möglichkeiten, das anders auszuschreiben. Das ist aber relativ komplex, hat ein höheres Risiko für die ausschreibende Stelle. Und in dem Moment machen sie es wieder nicht und nehmen den wirtschaftlichsten. Und in dem Moment kann der Elektriker sowieso nicht so kalkulieren, dass er sowas mit einpreist. Selbst wenn er zu dem Moment schon vom Bauer gehört hätte, wir fangen erst ein halbes Jahr später an. Kann dann die Bieterfrage schreiben, ob der Bauzeitenplan noch aktuell ist. Aber grundsätzlich kann er nicht wirklich was dagegen machen. Das heißt, er muss ja sehendes Auges da reinlaufen und sagen, ich gebe diesen Preis ab, auch wenn ich weiß, zu diesem Preis werden wir nie eine Rechnung schreiben, weil wir eigentlich später mehr brauchen. Das Personal muss verschoben werden, das muss alles eingeplant werden, die Umsätze fallen weg, eventuell im schlimmsten Fall muss ich ja auch was zwischenfinanzieren, weil ich damit gerechnet habe, dass ich hier jeden Monat eine ordentliche Rechnung schreiben kann.
Also nachweisbare Mehrkosten kann ich ja weitergeben, aber ich muss es auch dokumentieren.
Ich muss es dokumentieren.
Und ich darf nicht einfach aus dem Projekt aussteigen und sagen, leck mich am Arsch, Punkt.
Das darf ich sowieso nicht.
Das ist das Schlimmste überhaupt, weil dann schieße ich mir selber ins Knie. Das darf ich natürlich nicht machen. Da gibt es die kuriosesten Fälle, wo der Unternehmer aus Stolz oder Unwissenheit und, ja, sind wir mal ehrlich, manchmal auch vielleicht ein bisschen doof halt, Dinge macht und seine Situation dadurch sogar noch verschlimmert. Ich sage, lieber 1 Euro zu viel ausgegeben für einen Anwalt,
definitiv,
der mal dein Dokument prüft. Ja, und dann, wenn es die Kanzlei aus München ist, dann sind das halt auch ein paar hundert Euro pro Stunde. Dann ist das so.
Ja.
Aber wenn ich 50 oder 100.000 Euro Projekt habe, dann mache ich das halt. Und ich schreibe keinen Schwachsinn in eine E-Mail mit, was treibt ihr hier? Aber ich habe tatsächlich, ich habe das alles schon gesehen. Teilweise, was E-Mails geschrieben werden an Architekten, an Bauherren, an Kommunen,
ja,
wo du sagst, hey, das schreibe ich meinem besten Kumpel nicht, so solche Formulierungen. Das gehört ganz sicher nicht in den Arbeitskontext. Noch nicht mal unfreundlich, aber einfach unprofessionell.
Definitiv. Und ja, hier gibt es Spielregeln, an die müssen sich beide Seiten halten. Manchmal muss ich die andere Seite halt darauf hinweisen. Ich nenne es in meinen VOB-Trainings immer Monopoly-Prinzip. Weil bei Monopoly werde ich auch meinem Mitspieler erklären, dass er genauso jetzt gerade Miete zahlen muss, wenn er auf mein Feld kommt. Und wenn da ein Haus mehr steht, dann muss ich auch mehr Miete zahlen. Mhm. Und die Gegenseite wird mir auch definitiv Bescheid sagen, dass ich quasi, ja, hier was zahlen muss, wenn ich irgendwo hinkomme. Und so funktioniert das nun mal. Und deswegen können wir nur beide erfolgreich durch dieses Projekt gehen, wenn wir uns beide an die Spielregeln halten. Wie du richtig gesagt hast, einfach aufhören und so weiter ist ganz, ganz schlecht. Ich meine, es gibt ein Sonderkündigungsrecht, wenn eine Baustelle mehr als 3 Monate steht, aber das bitte nie im Alleingang machen. Also ich habe viele Projekte geleitet und auch ich würde dafür immer einen Anwalt beauftragen und sagen, ich ziehe das nicht alleine durch. Ein Formfehler hier an solcher Stelle, eine Frist nicht richtig eingehalten und schon bin ich schadensersatzpflichtig. Und da haben wir gar keine Lust drauf. Und das wäre gar nicht gut, weil dann muss ich den zahlen, der das dann macht, besonders gut, wenn eine Baustelle zur Hälfte fertig ist. Und ich müsste dann quasi den anderen Elektriker, der jetzt diese Baustelle fertig macht, den Mehrpreis zahlen. Und ich glaube, wir alle wissen, wenn sie eine Baustelle mal zur Hälfte fertig ist und ich jetzt einen neuen suche, der da weitermacht, da kommt keiner und her sagt, jetzt mache ich es extra billig.
Ja.
Klar gibt es hier auch wieder Ortsüblichkeiten etc. Aber verlasst euch da nicht drauf, sondern wenn ihr wirklich daraus müsst, weil es nicht mehr geht, dann bitte nur mit Rechtsanwalt. Das können wir auch nicht leisten, wir sind ja auch keine Anwälte, aber an der Stelle.
Wir begleiten den Prozess
natürlich. Wir versuchen da erstmal zumindest mal grob reinzugucken, ob es da eine Chance überhaupt gibt. Und dann, wie schon gesagt, im Zweifel aber wirklich immer Rechtsanwalt mit an die Seite. Weil nur der kann es auch wirklich am Schluss vor Gericht vertreten. Und ich sage jetzt mal, jeder, der was anderes behauptet, ist dann vielleicht auch nicht ganz so seriös, wenn ich da irgendwelche Geschichten erzähle. Deswegen ganz wichtiges Thema. Nochmal kurz zum Fall. Also wir haben ja eben diese tatsächlichen Kosten durch mehr Material, mehr Lohn, aber eben auch die Verschiebungen. Und dann kommen wir in eine schöne Verhandlungssituation rein. Vielleicht doch manchmal ohne Anwalt, wenn ich sage, am Schluss will ich mit denen eigentlich schon weiterarbeiten. Ich sage, ich habe 4% teurere Löhne, ich habe 5% teureres Material mittlerweile, musste ein bisschen was einlagern, das kostet mich vielleicht in dem Projekt, war glaube ich ungefähr 500.000, das kostet mich vielleicht nochmal so 10%. Und dann haben wir ja schon insgesamt am Schluss, keine Ahnung, so 100.000 Euro auf der Liste stehen, die wir da verrechnen würden. Und ohne, dass wir sagen, wir haben Verschiebungskosten berechnet. Wenn ich mich jetzt mit meinem Kunden einige und sage, okay, komm, wir machen einen kompletten Nachtrag für das Projekt, kommen eben von 500.000 auf 600.000 Projektvolumen, zudem wickeln wir es ab, möglichst zügig, wir einigen uns vielleicht darauf, dass wir im Oktober dann fertig werden, im realistischen Zeitraum, da haben wir doch alle gewonnen und sagen dem Kunden, dafür gehen wir davon weg und rechnen jetzt jeden Tag aus, wo der Mitarbeiter weniger produktiv war mit den verschiedenen Abstufungen über die verschiedenen Wochen und finden eine Lösung am Tisch, wo wir uns beide noch in die Augen schauen können, wo der Auftraggeber sagt, oh, das war fair, weil die Kosten, die kann ich verstehen, die hatte der wirklich. Und nicht, da hat er jetzt nochmal irgendwie versucht, mit irgendwelchen Tricks nochmal irgendwas auszurechnen für irgendwelche Wiederanlaufzeiten und Effizienzverluste, weil mehr Personal auf der anderen Baustelle, das ist alles möglich. Allerdings ist das dann schon was, wo ich sage, okay, das wird wirklich kompliziert und da sitzt ihr auch sehr lang dran. Und es gibt, zumindest meines Wissens, kein perfektes Muster, wo man sagt, das ist eine Formel, die irgendwo in einem Gesetz drin steht und die wendest du an und dann kriegst du das Geld, sondern du musst es im Einzelfall jeweils nachweisen und bist dann entsprechend lang damit beschäftigt. Nur, dass am Schluss ein Gerichtsgutachter das alles nochmal von der anderen Seite betrachtet und du vielleicht noch die Hälfte davon bekommst.
Ja, also es sind teilweise extreme Aufwände mit verschiedenen Positionen, wo du dann für jedes einzelne Teil wirklich beim Großhandel nachprüfen musst, ja, das ist jetzt um 10 Cent gestiegen und das andere um 2 Euro.
Genau.
Das wünscht man sich nicht, diese Aufgabe. Ich kenne auch Unternehmer, die haben das gemacht und die haben den Auftraggeber verflucht, weil das so eine lästige Arbeit ist. Aber fassen wir nochmal zusammen. Vertrag kommt von Vertragen. Das heißt, ich muss als allererstes verstehen, welches Vertragswerk habe ich hier vorliegen.
Genau.
Und bei unseren Unternehmern gibt es von bis. Ja. Es gibt welche, die kennen den Unterschied zwischen VBB und BGB nicht. Das ist zum Glück die absolute Minorität. Und das sind dann eher Neukunden.
Ja.
ja, weil das unser Basistraining natürlich abdeckt. Also Vertrag kommt vom Vertrag, ich muss den Vertrag verstehen, das ist der erste Punkt. Wenn ich dann ein Thema habe, wo ich sage, hey, das tut mir weh, nicht wegignorieren, nicht runterschlucken, nicht so tun, als wäre das normal und okay und ich armer Mensch. Ich sage, hole dir das Expertenwissen. Hole dir das richtige Wissen, um richtig argumentieren zu können, weil es macht keinen Sinn, jemanden anzurufen und zu sagen, boah, das und das ist jetzt alles schlimmer geworden, aber ich kenne meine Position gar nicht. Wie kann ich meine Position verteidigen, wenn ich sie nicht kenne, wenn ich aus dem Wissen und der Sicherheit agiere, dass ich weiß, hey, ich habe hier recht und ich kann da belegen, dann kann ich doch erst mit dem Auftraggeber in die Verhandlungen gehen und sagen, ich weiß, wie es aussieht. Ich kenne meine Position ganz genau. Ich könnte bis hierher gehen. Aber weißt du was, das will ich gar nicht, weil ich mag dich. Du bist ein cooler Kerl. Schau mal, treffen wir uns doch hier. Und das ist Verhandlungsgeschick. Ja?
Genau.
Du musst dafür kein Anwalt sein, aber es könnte sinnvoll sein, mit diesen Experten eben mal einmal gesprochen zu haben. Weil ganz ehrlich, Vertragswerk ist auch nicht mein Favorite. Oder Kaufverträge beim Notar oder wie auch immer. Da gibt es Menschen, die den ganzen Tag nur das machen, die frage ich dann, der gibt mir eine Einschätzung und dann bin ich schon ein gutes Stück weiter.
Ja, was da auch mal ganz spannend ist, wir haben ja einmal die Woche Montag um 1 eine Session, wo sich ganz viele Unternehmer im Projektmanagement treffen und aber auch Projektleiter und da kann man sowas auch immer super diskutieren. Da kann man sagen, ich würde das jetzt so machen, was haltet ihr davon? Im Normalfall bin ich auch dabei, gebe meine Einschätzung dazu ab und die Kollegen geben ihre Einschätzung dazu ab und dann hat man nochmal ein neutrales Bild. Weil man muss ja nicht immer sofort gleich mit der juristischen Keule um die Ecke kommen. Man kann dann vielleicht nochmal sagen, oh, okay, alle anderen sagen auch, dass das jetzt keine gute Idee ist. Mhm. Dann ist es vielleicht wirklich keine gute Idee. Oder alle anderen sagen, du musst da was machen. Lass es nicht auf dir sitzen.
Ja.
Dann kommt man vielleicht auch nochmal selbstbewusst in die Verhandlung rein. Weil ich glaube, dir geht es ja genauso. Wenn man vorher nochmal eine Bestätigung hatte, hey, das, was du da machst, ist definitiv keine überzogene Forderung. Dann gehe ich ja ganz anders in so ein Gespräch ein, weil die Gegenseite wird natürlich immer im ersten Moment sagen, das hat noch nie einmal vor dir gesagt, das hören wir hier zum ersten Mal und du bist der Böse, der uns nur ausnehmen will.
Verhandlung ist letzten Endes immer eine Sache des Perspektivenwechsels und wenn ich es erfolgreich schaffe, dass jemand seine Perspektive ändert, dann bin ich gut in Verhandlungen.
Genau.
Ja, und in unseren Gruppencoachings geht es natürlich um die Schwarmintelligenz, weil selbst mit der besten Motivation, keine einzelne Person in unserem Team weiß alles. Das gibt es nicht. Wenn wir in einer Gruppe sind mit 10 oder 15 Personen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort nicht mindestens einer hat, auf nahezu null. Ich sage nahezu null, es gibt manchmal Obskuritäten.
Ja. Ja.
Aber in der Regel ist es so, wenn ich 8 oder 10 oder 12 Leute im Call habe, ist mindestens einer dabei, der sagt, ja, genau den Fall hatte ich auch und das und das und das ist dann dabei rausgekommen oder hier musst du auf jeden Fall links abbiegen oder rechts abbiegen oder wie auch immer. Natürlich, das ist eine Validierung. Und selbst wenn ich kein neues Fachwissen bekomme, selbst zu wissen, hey, das, was du machst, ist alles gut, wie du schon sagst, genau das gibt dir dann natürlich auch die Sicherheit, nach vorne zu gehen.
Richtig, definitiv.
Und wenn du jetzt deine Themen mit uns besprechen möchtest, deinen Fahrplan und deinen roten Faden festlegen möchtest, dann buch dir jetzt ein kostenfreies Erstgespräch.
Wenn du Inhaber eines Unternehmens im Elektrohandwerk, in der Haustechnik oder in einem verwandten Gewerk bist und deinen Betrieb zukunftssicher und profitabler aufstellen möchtest, mit deutlich weniger Arbeitszeit, dann buche dir jetzt einen Termin mit Dominik Heckner und seinem Team und erfahre, welche Maßnahmen dich jetzt nach vorne bringen. 40 Jahre Erfahrung, tausendfach erprobt. www.dominikheckner.com